Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Glücklich der Staat, der in Konflikten neutral bleiben kann, sich zu keinem Bündnis bekennen, zu keinem Einsatz verpflichten muss. Solche Staaten, die angestrebten NATO-Beitritte von Schweden und Finnland, werden auf dieser Welt immer seltener. Ein guter Grund für unsere Kommentatorin Andrea Rödig, Begriff, Haltung und Wert der Neutralität ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Positiv, negativ, neutral. Heilsam, schädlich, egal. Plus, minus oder einfach nur null. Das Neutrale ist das Dritte in Spannungsverhältnissen. Es ist das, was sich heraushält aus dem Widerstreit der Kräfte. Thomas Hobbes unterscheidet in seinem Leviathan zwischen Dingen, die wir begehren, solchen, die wir hassen und solchen, die uns nicht affizieren, gegen die wir eine gewisse Festigkeit des Herzens entwickeln. Recht besehen spielt dieses Prinzip der Neutralität eine wesentliche Rolle in allen möglichen philosophischen Kontexten. Wir finden es in Epikurs ethischer Anweisung der Ataraxie, also der Seelenruhe, in Kants ästhetischer Formel vom interesselosen Wohlgefallen und in Edmund Husserls Methode der Epoche, mit der er bewusst Urteile über die Realität der Welt ausklammert. Zurücktreten und sich enthalten vom Urteil ist bekanntlich auch die Grundlage buddhistischer Lehren, sowie der Wissenschaft generell, die für sich Neutralität, Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit beansprucht. Die Neutralität gewährleistet Freiheit. Sie erscheint aber auch als elitärer Snobismus und als wachsweiche Beliebigkeit. Nichts ist langweiliger als Ausgewogenheit. Wer möchte schon bei einem heißen Fußballspiel zu keiner Seite halten? Und zudem steckt in der Neutralität ein grundsätzlicher Affront. Sie ist unsozial. Die Gesellschaft, das Leben, die Politik sind per se Interaktion und Vermischung und Konflikt. Hier sich aseptisch herauszuhalten, ist beleidigend und es ist, sofern wir alle soziale Wesen sind, im Grunde gar nicht möglich. Zwei Vorwürfe treffen daher die Neutralität immer wieder. Erstens, der hehre Anspruch der Überparteilichkeit sei Augenwischerei, denn jede auch noch so rein wirkende Objektivität und Sachlichkeit sei im Grunde von Interessen geleitet. Der zweite Vorwurf an die Neutralität lautet, sie sei unsolidarisch und drücke sich vor Verantwortung. Neutralität macht sich die Hände nicht schmutzig, spielt den lachenden Dritten profitiert, wie die Schweiz und Österreich derzeit vielleicht davon, dass andere zahlen und die heißen Kartoffeln aus dem Feuer holen. Interessant, wie viel Sprengstoff gerade in der neutralen Null steckt. Aber genau deshalb muss man ein begrenztes Plädoyer für sie halten. Es gibt historische Situationen, in denen tatsächlich Neutralität nicht möglich ist. Es sind die Situationen, in denen sich ein Konflikt so zuspitzt, dass jede Handlung und Haltung zum Politikum wird. Unter solchen Umständen ist es moralisch unmöglich, sich herauszuhalten. Hier wird dann selbst Unentschiedenheit zur Entscheidung. Wir haben das in den letzten Wochen hautnah erlebt. Dennoch muss es gerade in der Atmosphäre genereller politischer und moralischer Mobilmachung einen Freiraum geben. Der österreichische Bundeskanzler hat dazu eine deutliche Position. Wo, wenn nicht auf neutralem Terrain, sollen Friedensverhandlungen stattfinden? Er sprach auch von aktiver Neutralität. Das ist kein schlechter Begriff. Jedes Spiel und jeder Krieg braucht Schiedsrichter und die Regeln des Spiels sowie des Krieges müssen von anderen gemacht werden als von den direkt Teilnehmenden selbst. Sie entstehen außerhalb der Konfliktzone. Wir brauchen den Freiraum der Neutralität. Manchmal ist dieser Raum auch ein Zeitraum, ein Moratorium, das einen Übergang gewährt von einem Stadium in ein anderes, damit die Gegensätze sich bewegen und irgendwann, ganz im Sinne Hegels, aufgehoben werden können.
Ein Kommentar von Andrea Rödig.